Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es schon den Lesemonat März 2026 für euch. Die Zeit fliegt, ich sag's euch. Nachdem mein Februar vielleicht ja auch wegen der kurzen Dauer quantitätstechnisch seitenmäßig nicht ganz so prall gefüllt war, würde ich sagen, habe ich diesmal wieder recht viel im Gepäck. Ich habe nämlich im März 2026 5211 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das sind 12 Titel gewesen, nämlich 3 Bücher, 9 Hörbücher und 0 E-Books. Und es ist auch der erste Monat, in dem ich endlich mal von meinen Lesevorhaben auch einen Subsenior erlöst habe, und zwar Shadowland. Ansonsten habe ich auch noch einen Titel aus der 12 für 2026 Liste gelesen, nämlich Mit Rosen bedacht. Und ich habe eine Reihe weitergelesen, nämlich Inspektor Gamache von Louise Penny. Das erste Buch, mit dem ich in diesem Monat gestartet bin, war Das Signal von Ursula Poznanski. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen, mit einer Laufzeit von 11 Stunden, 57 Minuten und frisch im Februar 2026 erschienen. Gelesen von Tessa Mittelstädt. Die hat 116 Ergebnisse auf Audible und hat eine reifere, dunklere Stimme, die gut zur Protagonistin gepasst hat. Die mag ich echt gerne. Innenarchitektin Vio, eigentlich Viola, verliert ihr linkes Bein, als sie im sanierungsbedürftigen Weinkeller ihres frisch erworbenen Häuschens außerhalb von Wien unter Steinen begraben wird. Ihre Erinnerungen an diesen Tag sind mehr als verschwommen. Was hat das Gefühl, verfolgt zu werden, damit zu tun? Als Vio nach dem Aufenthalt im Krankenhaus nach Hause entlassen werden kann, hat ihr Mann kurzerhand und ohne Rücksprache mit ihr eine Pflegerin engagiert, die kühle Ottilia, und sie in das Gästezimmer im Erdgeschoss verfrachtet. Hilflos, unwohl und allein zögert Vio nicht lange, als sie eine Werbeanzeige für Demenzkranke erhält, die Gegenstände anhand von Mikro-GPS-Trackern wiederfinden. Als sie diese in den Schuhen und am Auto ihres Mannes Adam versteckt, bekommt sie hautnah mit, wie er sie immer wieder anlügt. Und ganz anders wird ihr, als sie mitkriegt, dass Adam gezielt das Gerücht streut, Viola hätte keinen Lebensmut mehr. Denn wenn er sich scheiden lässt, müsste er ihr einen großen Batzen Schulden zurückzahlen. Gefangen im eigenen Haus, düstere Stimmung, Lügen und Geheimnisse, ich fand's einfach mega. Es hat mich so richtig in seinen Bann gezogen und ich habe es innerhalb weniger Tage durchgesuchtet. Es hat natürlich das Fenster zum Hof-Vibes verflochten mit der durchaus realen Angst von Ehefrauen vor häuslicher Gewalt, die sich schleichend einstellt. Und gerne unter dem Deckmantel der Besorgnis auftritt. Dabei die nagenden Fragen: Bilde ich mir nur ein, dass mein Mann sich komisch verhält und mir immer mehr Vorschriften zu machen scheint, oder ist das wirklich nur zu meinem Besten? Die Spannung baut sich sukzessive auf, bis man es nicht mehr aushält. An der Auflösung habe ich so einiges schon früh geahnt, aber das Hörbuch hat sich trotzdem sehr gelohnt. 2-3 Aspekte fand ich ein bisschen unlogisch, aber da kann ich hervorragend drüber wegsehen. Tolles, spannendes Buch, von mir hierfür 5 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Im Vorzimmer mache ich Halt. Wenn ich Adam einen Tracker unterjubeln möchte, werde ich dafür eines seiner Kleidungsstücke brauchen. Es ist Winter. Ich könnte eine Naht in seiner Daunenjacke auftrennen, den Tracker zwischen den Federn versenken und die Naht wieder schließen. Das Problem ist leider nur, dass er bei dieser Witterung die Jacke jeden Tag trägt und sie somit nicht in Reichweite ist. Mein Blick fällt auf die Schuhablage neben der Tür. Dort stehen seine Winterschuhe, Stiefeletten im Bikerstil mit einem breiten Lederriemen auf Knöchelhöhe. Die Schnalle an diesem Riemen ist nur Zierde. Die Schuhe werden auf der Innenseite mit einem Reißverschluss geschlossen. Ich rolle näher heran, beuge mich nach unten und hebe eine der Stiefeletten auf. Adam hat sie gestern getragen, so wie meistens. Er liebt den verwegenen Look, den sie ihm verleihen. Heute allerdings muss er sich für ein anderes Paar entschieden haben. Ich untersuche den Lederriemen, finde allerdings keinen Schlitz, keine Öffnung auf der Innenseite, wo ich einen meiner Tracker versenken könnte. Die Schlaufe an der Hinterseite des Schuhs allerdings, die den Riemen auf der richtigen Höhe hält.
Parallel habe ich eine Leserunde wieder mal mit Becker, Beckers Bibliotheker heißt sie auf Instagram, angefangen. Und zwar haben wir gelesen Swept Away von Beth O'Leary, beide auf Englisch gelesen, ist bei Quercus erschienen mit 433 Seiten aus dem Jahr 2025. Und ich hatte das auf Englisch aus dem Irlandurlaub mitgebracht von letztem Jahr. Lexi und Sieke verbringen eine heiße Nacht auf ihrem Hausboot. Dumm nur, dass jeder von ihnen denkt, das Hausboot gehöre ihnen. Ein Missverständnis, das dafür sorgt, dass sie auf die offene See getrieben werden, mit wenig Vorräten und einem Boot, das weder Leuchtraketen noch Funk hat. Notgedrungen lernen Lexi und Sieke sich über die nächsten Tage genauer kennen. Dabei hätte es doch eigentlich nur ein One-Night-Stand sein sollen. Boah, dieses Buch. Unter den doch dramatischen Umständen habe ich durchaus nicht mit der locker leichtesten, humorvollsten Geschichte gerechnet, aber Was dann folgte, war schlimm. Sieke und Lexi sind permanent vom Tod bedroht, unter anderem durch Lex, Wasserknappheit und eine Stichwunde im Bauch, die sich entzünden könnte. Tagelang treiben sie in Ungewissheit auf hoher See und wenn man denkt, okay, ist nicht ideal, aber gerade geht's ganz gut, kommt die nächste Hiobsbotschaft. Ich mag meine Rom-Coms leicht und konnte nicht nachvollziehen, wie unter solch schlimmen und angespannten Tagen im kompletten Überlebensmodus, nur unterbrochen von Deep Talks über Kindheitstraumata, die beiden sich trotzdem permanent gedanklich ansabbern und sich eine Liebesbeziehung entwickelt. Wobei die Gefühlsebene noch einigermaßen Sinn gemacht hat, wenn man zusammen so eine krasse Ausnahmesituation durchsteht, sich Unterstützung und Geborgenheit schenkt. Aber insgesamt war es nicht mein Buch und ohne die Leserunde hätte ich es leider abgebrochen. Wie schade, dass mir das einzige Buch, was ich von meinem Urlaub letztes Jahr mitgebracht habe, so wenig gefallen hat. Aber PS, immerhin habe ich meinen neuen Lieblingspuzzlehersteller dort gefunden, im gleichen Shop, wo ich das hier auch gekauft habe. Und zwar heißt der Gallison und die haben ganz tolle Motive, ganz viel cozy Settings, zum Beispiel ein Buchladen mit Katze und Hund drin. Auch super 500-Teile-Puzzle, die liebe ich nämlich mehr als die 1000-Teile-Puzzle mittlerweile. Und die Teile lassen sich sehr, sehr gut ineinander stecken. Da hat man ja auch sonst den einen oder anderen Anbieter, wo gefühlt jedes Puzzleteil zum Beispiel passt, was dann leider nicht so viel Spaß macht. Für dieses Buch leider nur 2 Sterne. Aber Gallison als Puzzlehersteller kann ich empfehlen. Als nächstes habe ich gehört Totes Laub aus der Inspector Gamache-Reihe von Louise Penny. Das ist bei DAV erschienen mit einer Laufzeit von 16 Stunden und 14 Minuten aus dem Jahr 2022. Gelesen, wie immer, von Hans-Werner Meyer, zu dem sage ich jetzt nichts mehr. Und es geht um Folgendes. Ein Junge, dessen Fantasie immer sehr ausgeprägt war, erzählt den Three Pines-Bewohnern von einer riesengroßen Kanone in ihrem Wald. Keiner nimmt ihn ernst, aber am nächsten Tag ist er tot und die Kanone wird tatsächlich gefunden. Was hat es damit auf sich? Wer hat die Kanone hier gebaut und hergestellt? Und wer möchte um jeden Preis, dass das Geheimnis um sie nicht auffliegt? Das war nicht mein Lieblingsteil der Reihe. Ich fand den Fall nicht nur, wie schon so oft, völlig an den Haaren herbeigezogen und voller unsagbar unwahrscheinlicher Zufälle, ja, sondern auch noch uninteressant. Einmal eben aus dem Hut gezauberter Junge, der allseits bekannt in Three Pines ist, von dem wir als Lesende aber noch nie zuvor gehört haben. Eine Superkanone im Wald, die ihm zum Verhängnis wird. Ich kann mir darunter immer noch nichts Gescheites vorstellen. War sehr lahm und unglaubwürdig. Von mir hierfür 2 Sterne. Nach meinem Interview mit unter anderem Valentina Fast habe ich mir vorgenommen, dass ich natürlich von sowohl Valentina als auch von Leonie LaStella nochmal ganz viele Bücher im Nachgang quasi lesen möchte, die sie schon so geschrieben und veröffentlicht haben. Klammer auf, von Tonia Krüger habe ich ja eigentlich relativ viel schon gelesen. Und deswegen war ich ganz erfreut, als ich sehr spontan rangekommen bin an den ersten Band einer 4-teiligen Reihe, die sie zusammen mit Lorena Schäfer geschrieben hat und wo der letzte Band jetzt gerade ganz frisch erschienen ist. Und zwar war das One Song Apart aus der London Hearts Reihe von Lorena Schäfer und Valentina Fast eben. Und das habe ich, wie gesagt, spontan digital aus der Bücherei ausgeliehen. Ist erschienen bei Lübbe Audio mit einer Laufzeit von 9 Stunden 59 Minuten aus dem Jahr 2025. Gelesen von Ann-Kathrin Hinz und Nils Kretschmar, die haben 75 bzw. 34 Ergebnisse auf Audible. Sie hatte den momentan so typisch künstlich leicht versnobbt klingenden Sprecherinnen-Singsang drauf, hat aber wenigstens Imogen gesagt und nicht Imogen, wie er. Insgesamt okay Performance der beiden. Sind jetzt nicht meine Lieblingssprecher. Die junge Quinn zieht ins aufregende London, um eine angesehene Journalistin zu werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fühlt sie sich auch in ihrer 4er-Mädels-WG pudelwohl. Nur im ersten Job läuft alles schief. Weil ihre Chefin sie auf dem Kieker hat, verbreitet Quinn schon am ersten Tag Fake News über Milo Brick, den aufgehenden Popstar. Der Verlag muss zurückrudern und Schadensbegrenzung betreiben. Für Milo die Gelegenheit, kostenlose Publicity für sein neues 2. Album zu erhalten. Der eigentlich mehr als zurückgezogen lebende Milo, der nie viel von sich preisgibt, hat nur ein Problem. Quinn gefällt ihm wahnsinnig gut und ihre Fragen für die Gegendarstellung fühlen sich eher wie ein intimes Kennenlernen an. Es beginnt zu prickeln, doch kann das zwischen einer Journalistin und einem Superstar gut gehen? Eine gute Slowdown-Geschichte muss man doch einfach lieben, oder? Es war romantisch, jugendlich, lustig und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Charaktere haben alle plausibel gehandelt und waren vielschichtig gezeichnet. Außerdem würde ich jetzt gerne Milos Musik hören und auf sein Hausboot eingeladen werden. Was für eine süße Idee. Der Aufhänger der Geschichte war für mich als ursprüngliche bzw. studierte Journalistin zwar leider unglaubwürdig. Wer frisch als Auszubildende in einem Verlag startet, tippt nicht unbedingt die Gedanken der Chefredakteurin ab, vor allem nicht unüberprüft und selbst wenn, wäre das nicht unter ihrem eigenen Namen passiert, denn sie hat es ja nicht geschrieben. Zumal die Redaktion technisch sehr schlecht auf die neue Auszubildende vorbereitet ist, aber sie soll schon ein Autorinnenfoto beim Artikel gehabt haben. Ja, gut, paar Sachen, ne? Aber da konnte ich drüber hinwegsehen. Rockstar Romance, Forced Proximity und leider auch Miscommunication waren weitere Tropes. Die anderen Mädels aus der WG erhalten in den Nachfolgebänden ihre Geschichte und ich würde die Reihe sehr gerne weiterlesen, denn der Auftakt hat mir echt schon sehr gut gefallen. Von mir hierfür 4 Sterne. Dann wollte ich mal wissen, was an dem Hype dran ist und habe mir Heated Rivalry von Rachel Reed spontan auf Englisch aus der digitalen Bibliothek ausgeliehen. Das ist erschienen bei Tantor Media, hat eine Laufzeit von 9 Stunden 33 Minuten und ist aus dem Jahr 2019. Wurde gelesen von Thor Pham. Der hat über 600 Ergebnisse und hat die hauptsächlich männlichen Stimmen gut und unterschiedlich auch gelesen. Der russische Akzent eines der Protagonisten war auch glaubwürdig, war ganz gut. Eine süße Kennenlernen- und Liebesgeschichte mit für mich zu ähnlichen und vielen Sexszenen. Auf dem Eis sind Ilja und Shane als Profi-Eishockeyspieler Erzrivalen. Doch im Bett vibet es erstaunlich gut zwischen den beiden. Doch selbst heutzutage ist Homo- oder Bisexualität im Profisport ein No-Go und die Konsequenzen für Ilja als Russen schwerwiegend. Deshalb halten die beiden ihre sich entwickelnde Liebesgeschichte geheim. Wir begleiten sie aber und sehen als Erste, wie aus einer rein körperlichen Beziehung nach und nach etwas Ernsteres wird. Wie können Shane und Ilja schaffen, dass ihr Außenbild auch ihr Inneres widerspiegelt, ohne ihre Karrieren aufs Spiel zu setzen? Wie gesagt, ich wollte den Hype gern nachvollziehen, ich habe allerdings die Serie noch gar nicht gesehen. Ich fand es eine süße Liebesgeschichte, die aber eigentlich kaum Handlung oder tiefergehenden Konflikt aufgebaut hat. Und ohne die Sexszenen wären ca. 25% des Buches nur übrig geblieben. Da sich diese bei weit geöffneter Tür jeweils nur minimal unterschieden, haben die mich dann schnell gelangweilt. Insofern ganz nett, aber ein bisschen ein Ohr rein, ein Ohr raus für mich. Deswegen von mir hierfür 3 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Last Night Was Fun von Holly Michel. Das ist bei Lübbe Audio erschienen mit einer Laufzeit von 11 Stunden 40 Minuten aus dem Jahr 2025. Gelesen von Corinna Dorenkamp, die hat 366 Ergebnisse auf Audible, hat sehr angenehm gelesen und passte gut zur romantischen Komödie. Falsch genummert, wie peinlich, dass das Date von Axtmörder, den gemeinsamen Abend scheinbar nicht so schön fand wie er und ihm eine falsche Nummer gab, kommt Emmy zugute, deren Nummer sich dahinter verbirgt. Axtmörder und sie schreiben unter Pseudonym hin und her und haben eine fantastische Zeit. Gut so, denn die Hochzeit von Emmys Schwester rückt näher und Emmy ist quasi mit ihrem Job als einer der wenigen weiblichen Datenanalysten in der Profi-Baseball-Liga verheiratet. Ein Fakt, den ihr Ex zu gerne unter die Nase reiben würde, denn der ist ebenfalls zur Hochzeit eingeladen. Doch auch ihr nerviger Arbeitskollege Gabe scheint nicht nur gut auszusehen und zu duften, sondern ganz allgemein nett zu sein. Für wen wird sie sich entscheiden? Und wie viele Zufälle können passieren, bis es Schicksal ist? Ich fand es eine super Mischung aus Leichtigkeit und Schmunzelmomenten, etwa wenn der Chat der beiden durch immer neue kreative Bandnamen für Vögel explodiert, aber auch substanzielleren Themen wie Diskriminierung und Sexismus in von Männern dominierten Berufen oder auch Schmerzmittelabhängigkeit nach Verletzungen während einer Sportlerkarriere. Gleichzeitig war es null überraschend, die Plot-Twists habe ich alle auf 100 Meter Entfernung kommen sehen. Alles in allem unterhaltsam, süß und eine schöne, sich langsam entwickelnde Liebesgeschichte mit offener Tür, die es aber auch nicht übertreibt. Tropes sind unter anderem One Bed, Forced Proximity und Rivals to Lovers. Von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich einen 12 für 2026 Titel gehört, und zwar Mit Rosen bedacht von Jennifer Benkow. Das ist ebenfalls bei Lübbe Audio erschienen, mit einer Laufzeit von 7 Stunden 14 Minuten aus dem Jahr 2016. Gelesen von Nicole Engeln, die hat 183 Ergebnisse, hat eine eher dunkle, reife Stimme, die gut zur Protagonistin gepasst hat. Eine Hiobsbotschaft kurz vor der Hochzeit. Wandas Verlobter Karim liegt nach einem Fahrradunfall im Koma. Seine Chancen sind aussichtslos. Verzweifelt macht Wanda sich auf die Suche nach Karims Familie, über die er immer einen Mantel aus Schweigen gehüllt hat und sich teilweise auch in Widersprüche verwickelt hat. Warum? Je tiefer Wanda nachforscht, desto unsicherer wird sie. Gab es eine dunkle Seite an Karim? Wie gut kannte sie ihn wirklich? Leider rührt sie dabei an Dingen und Themen, die nicht wieder aufgewühlt hätten werden sollen. Und schon bald befindet sie sich selbst in großer Gefahr. Einerseits ein Psycho-Thriller, andererseits eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Und über Zivilcourage und moralische Vorstellungen. Es hat mir gut gefallen, wird mir aber fürchtlich nicht so lange im Gedächtnis bleiben. Von mir hierfür 4 Sterne. Dann habe ich gehört Die Haussitterin von Emily Rudolph. Auch das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Mit einer Laufzeit hier von 11 Stunden und 22 Minuten ist im Januar 2026 erschienen. Gelesen von Nils Nellissen, Florenz Schmidt und Rebecca Weil. Die haben 83, 27 und 155 Ergebnisse auf Audible. Haben alle 3 gut gelesen und ich fand die Männerstimmen auch ausreichend unterschiedlich. Haussitterin Cecilia, verarmt und allein, passt auf die leerstehenden Häuser reicher Menschen auf, wenn diese sich mal woanders aufhalten. Als sie auf der Privatinsel der Waldners ein Haus sitten soll, ruft sie ihre Freunde dazu. Und auch der Sohn der Waldners, Johannes, mit dem sie seit ein paar Monaten zusammen ist, gesellt sich spontan dazu. Doch ist wirklich alles, wie es scheint? Jeder hat Geheimnisse und eine eigene Agenda, was sich abseits vom Internet und während eines folgenschweren Wochenendes auf der abgelegenen Insel als fatal herausstellen könnte. Das war eine gut erzählte Geschichte, nicht mehr und nicht weniger. Ich fand gut, dass es keine so krassen Twists gab, sondern sich die Lagen der Situation erst so nach und nach aufdeckten, dass man bei 85% des Buches war, bis alle Wissensstände, Motive, Hintergrundgeschichten und Pläne wirklich klar waren. Nicht nur den Lesenden, sondern auch den Figuren. Dadurch hat sich das Buch aber auch ein wenig Spannung genommen. Ich hatte nicht so Angst um die Protagonisten, obwohl die Wortwahl schon von Beginn an bedrohlich anmutete und übernatürlich gespenstische Vorkommnisse im ersten Viertel die Atmosphäre dieser gruseligen, einsamen Insel noch verstärkten. Die Auflösung war plausibel und ich habe es wirklich gerne gehört. Von mir hierfür 4 Sterne.
Geistesabwesend fahre ich mit den Händen durch das Wasser, spiele mit dem Schaum und höre, wie einzelne Wassertropfen von meinem Finger hineinfallen. Plötzlich vernehme ich ein Knarzen, wie einen unbedacht gesetzten Schritt auf einer alten Treppe. Ganz ruhig, das ist nur das Holz, ermahne ich mich und zwinge mich, die Augen geschlossen zu halten. Johannes hat recht, Gesellschaft täte mir gut. Ich hatte mir das Wochenende so schön vorgestellt. Johannes und ich in diesem riesigen Haus. Der Geruch von Sonnencreme, die Zunge träge vom Aperol, die Glieder steif von zu wenig Schlaf und zu viel Sex. Ich lasse mich in den Tagtraum hineingleiten, sinke zurück in die Wanne und tiefer ins Wasser. Verliere mich in Gedanken daran, was hätte sein können und was sein wird. Verdränge die Enttäuschung, indem ich mich der Realität entziehe. Es passiert schnell und ohne Vorwarnung. Auf einmal bin ich unter Wasser, zapple hin und her. Wasser brennt mir in der Nase, presst auf meine Ohren. Erschrocken reiße ich die Augen auf, blinzle, versuche mich zu orientieren. Aber da sind nur Luftblasen und Schaum und Wasser, überall nur Wasser. Als ich endlich den Rand der Badewanne zu fassen kriege, ziehe ich mich daran hoch. Ein Schwall Wasser schwappt über, platscht auf die dunkelroten Fliesen und bringt mein Weinglas am Boden zum Klirren, als es umkippt und zerspringt. Verwirrt schaue ich mich um. Ich schnappe nach Luft, meine Brust hebt und senkt sich hektisch, während ich versuche, in dem spärlich ausgeleuchteten Raum etwas auszumachen. Fuck! Mit zittrigen Händen fahre ich mir übers Gesicht, wische den Schaum weg, der mir in Nase und Augen brennt. Wieso spüre ich diesen Druck um meine Fußgelenke? Beinahe so, als hätte jemand daran gezogen.
Dann habe ich mal wieder zu einem richtigen Buch gegriffen, und zwar zu Match of Fate aus der Novel Haven-Reihe von Annabelle Steele. Das ist bei Lux erschienen mit 489 Seiten aus dem Jahr 2025 und ich habe es aus der Bücherei ausgeliehen, haptisch, so wie Band 1 auch schon. Hier geht es um Natalie, eine der besten Freundinnen von Lara aus Band 1. Die steckt in einer Beziehung ohne Aussicht fest. Ihr Freund Jack will sich einfach nicht committen, lässt sie ständig bei Verabredungen hängen und will ihre Beziehung nicht öffentlich machen. Da kommt ihr das Angebot von E-Sportler Dylan, der sie regelmäßig vor Wut auf die Palme bringt, aber auch verdammt gut aussieht, gerade recht. Sie wollen Fake daten, damit Dylans Sponsor nicht abspringt, er eine Begleitung zur Hochzeit seines Bruders hat und Natalie Jack eifersüchtig machen und das Spiel Novel Haven ins rechte Licht rücken kann. 12 Fliegen, eine Klappe. Doch dann entwickeln Dylan und Nat auf einmal echte Gefühle füreinander und ein Konkurrent, der Dylan schaden möchte, könnte alles kaputt machen. Erst dachte ich, auweia, fast 500 Seiten für ein Romance-Buch, das kann Längen bedeuten. Dem war aber nicht so. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, mich zwischendurch köstlich amüsiert, fand die tiefergehenden Themen wie mangelnde Anerkennung für den Traumjob von den Eltern zu bekommen oder das unfreiwillig unter Drogen gesetzt worden zu sein nicht zu schwer und gut platziert und mochte die Protagonisten auch sehr gerne. Die Männer bei Annabelle Steele sind in aller Regel eine Green Flag, die aus meiner Sicht ein bisschen mehr Kanten und Tiefgang vertragen könnten. In diesem Fall ist das auch so und die rosarote Brille, aus der Dylan Natalie betrachtet hat, hat es nach meinem persönlichen Geschmack ein bisschen uninteressanter gemacht. Nochmal, ist aber sehr persönlich, glaube ich, an der Stelle. An und für sich ist es ja gut, wenn es ein Good Boy ist und eine Green Flag ist. Das ist nicht das Thema. Was haben wir noch für Tropes? Enemies oder Haters to Lovers? Natürlich. One Bed, Forced Proximity, Fake Dating und vielleicht noch Who Did This To You. Alles in allem habe ich es gerne gelesen, von mir hierfür 4 Sterne. Dann ging Schlag auf Schlag. Als nächstes habe ich beendet Shadowland von Rainer Wegwerth. Das ist bei Planet One bzw. Bücherbüchse erschienen, hat 368 Seiten und ist aus dem Jahr 2022. Es ist der erste Subsenior, den ich dieses Jahr erlöst habe. Ubi. Im Jahr 2169 ist der Großteil der Menschen von einem Virus befallen. Es gibt nur noch wenige Städte mit schlechtem Lebensstandard. Kaya wohnt in einer von diesen und kümmert sich als Soldatin um alle Stadtbewohner, bei denen mit dem Alter das Virus ausbricht, indem sie tötet. Doch etwas scheint nicht zu stimmen. Kaya fallen immer mehr Unstimmigkeiten auf zwischen dem, was der mächtige Stadtverwalter sagt und dem, was ihre eigenen Erfahrungen sind. Zum Beispiel verwandeln sich vom Virus befallene Personen nicht in hirnlose Zombies, sondern bleiben trotz Veränderungen im Kern derselbe Mensch. Als das Schicksal sie in die Wälder außerhalb der Stadt verschlägt, begegnet Kaya eine ganz andere Realität. Und sie weiß, sie muss etwas unternehmen, koste es, was es wolle. Ich habe dieses Buch in 2 Tagen durchgelesen und bin froh, diesen Subsenior erlöst zu haben. Aber wenn ihr Lust auf eine Climate Fiction in der Zukunft habt, schaut euch den Original Avatar-Film an. Das hier ist nämlich im Wesentlichen dieselbe Geschichte, aus meiner Sicht. Mich persönlich hat der Schreibstil außerdem hier so gar nicht abgeholt. Kurze Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätze und mangelnder Blick hinter die Gefühlskulissen der Charaktere haben mich immer wieder rausgebracht. Actiongetrieben ist es und ich hatte Spaß an den fantasievollen Naturbeschreibungen von Flora und Fauna im Wald. Aber durch viel Tell anstelle von Show blieb es für mich flach und ich war emotional nicht involviert. Ich konnte dadurch die Protagonistin bis zuletzt nicht greifen und fand dann auch ihr Verlieben super abrupt. Von, das ist halt ein junger Mann, der mir durch den Wald geholfen hat, bis hin zu wir lieben uns und schlafen miteinander, waren es nicht mal 2 Seiten. Also an sich eine gute Geschichte, aber für meinen Geschmack leider nicht gut umgesetzt. Von mir deswegen hierfür nur 2 Sterne. Und es geht noch weiter mit 2-Sterne-Büchern. The Right Move aus der Windy City-Reihe von Liz Tomfordy, habe ich jetzt gehört, wird das auch gesprochen. Und zwar habe ich das auf Englisch gehört, ist bei RB Media erschienen mit einer Laufzeit von 14 Stunden 19 Minuten aus dem Jahr 2023. Habe ich digital bei der Bücherei ausgeliehen. Gelesen von Sean Kristen und Juniper Young, beide okay bis gut, haben, finde ich, teilweise die Stimmen anderer Geschlechter ein bisschen komisch gelesen. Und wie ich schon angekündigt habe, quasi dadurch, dass ich es gesagt habe, wird ein 2-Sterne-Buch, ich werde diese Reihe nach diesem Teil nicht weiterverfolgen. Es war ziemlich belanglos und übermäßig kitschig nach hinten raus. Alle kriegen Kinder, heiraten und Co. Hört sich super langweilig an und ist teilweise auch richtig überstürzt. Ich meine, was ist denn daraus geworden, dass man auch einfach mal ein paar Jahre zusammen sein kann, bevor das alles losgehen muss, in Anführungsstrichen. Aber von vorne. Es geht um den Zwillingsbruder von Stevie aus Teil 1, den unfassbar erfolgreichen, aber sozial minderbemittelten Ryan. Als Stevies beste Freundin und Arbeitskollegin Indy ihren langjährigen Freund in Flagranti erwischt, braucht sie eine günstige Bleibe. Vor allem, weil ihr größter Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, damit in weite Ferne rückt und Unfruchtbarkeit in ihrer Familie verbreitet ist, muss sie durch eine teure Fruchtbarkeitsbehandlung dafür. Die beiden sind grundverschieden, tun sich aber gegenseitig extrem gut. Doch es gibt ein Problem. Ryans erste Freundin wollte ihm ein Kuckuckskind unterschieben. Seitdem ist er von dem Thema traumatisiert und hat Vertrauensprobleme. Werden die beiden zusammen eine Familie starten können? Ich würde sagen, es ist was für euch, wenn ihr Fans von Lucy Score seid. Der Freundeskreis ist Found Family, es geht ordentlich und detailliert bei offener Tür zur Sache, der Rest der Handlung ist unbedeutend und die Enden sind mir persönlich zu zuckersüß. Es wird außerdem idealisiert, dass die Frauen sich von ihren superreichen Sportlermännern finanziell abhängig machen, an sich, macht halt. Aber wenn es mal nicht so traumhaft laufen sollte, habt ihr als Frauen echt ein Problem. Finde ich daher nicht so schön, wenn sowas propagiert wird. Von mir, wie gesagt, hierfür 2 Sterne. Das letzte vollständig gehörte Buch diesen Monat war Das Herz der Nacht von Ulrike Schweikert. Das ist bei Argon erschienen mit 6 Stunden 56 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2009. Gelesen von Lutz Riedel, der hat 326 Ergebnisse und hat den Wiener Schmäh bei Bedarf gut rübergebracht. Das ist ein Crossover aus Fantasy, historischem und Krimi bzw. Thriller in Wien. Vampir Casanova Andrasch fällt mit seinen ungewöhnlich zugerichteten Mordopfern auf und gerät als Zugezogener bald unter Mordverdacht. Durch die Fürstin Therese lässt er sich in die guten Kreise einführen und empfindet große Freude beim Erlernen des Piano oder Pianofortes durch eine junge Frau, die nach einer Vergewaltigung und außerehelichen Schwangerschaft aus der Gesellschaft gefallen ist. Doch dann taucht seine Vampirmutter auf und versucht ihm alles zu nehmen, was ihm lieb und teuer ist. Naja, das hat mich leider nicht abgeholt. Die Fürstin Therese nimmt zu Beginn viel Raum ein, bis sie als Subjekt der Aufmerksamkeit quasi abgelöst wird durch die Klavierlehrerin. Die Vampirmutter kam völlig aus dem Blauen auf den letzten paar Metern und ihre Motivation ist mir überhaupt nicht richtig klar geworden. Zudem fällt Andras später nach einem Umzug nach Hamburg gar nicht mehr auf wegen seiner vielen Opfer, obwohl das ja eigentlich die ersten 80% des Buches quasi dominiert hat. Auch ein bisschen unrealistisch, also ganz nett für zwischendurch, aber auch nicht unbedingt meins. Von mir hierfür 3 Sterne. Dann habe ich noch in ein Hörbuch reingehört und es dann aber sehr schnell abgebrochen, und zwar Keep on Hoping von Toni Winter. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, bei welchem Podcast es dazu eine Empfehlung gab, weswegen das bei mir auf der Wunschliste bei Libby gelandet ist. Aber ich habe ziemlich frühzeitig eine Push-Nachricht dazu erhalten und konnte es dadurch super schnell nach dem Erscheinen anfangen zu hören. Habe aber nach ja so 1,5 Stunden das Handtuch geworfen, weil mich das leider auch so gar nicht abgeholt hat. Also ich war nicht involviert nach 1,5 Stunden, da habe ich gedacht, nee, das wird nichts mehr mit uns beiden. Und es ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug eigene Bücher auf dem Sub, ne? Apropos, was ist denn die aktuelle Subhöhe? Bei den Büchern sind es nach diesem Monat 134 ungelesene Titel, das sind insgesamt 3 weniger als im Vormonat. Die sind alle vom Sub erlöst, haptisch gelesen, diesen Monat nichts als Hörbuch erlöst. Und es sind auch keine eingezogen diesen Monat, also die 3, die ich gelesen habe, sind auch runtergewandert vom Sub. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt noch 59 ungehörte Titel, das sind insgesamt -5. Ich habe nämlich insgesamt 9 gehört, 5 davon waren vom Hörbuchsub, das sind auch die, die dann insgesamt runtergegangen sind. Und dann habe ich noch die 4 gehört direkt, die ich vom Wunschzettel diesen Monat auch dazugezogen hatte. One Song Apart, Heated Rivalry, Last Night Was Fun und The Right Move. Diese 4 Titel sind alle spontan aus der Bücherei ausgeliehen worden diesen Monat und somit hinzugekommen, als einzige. Bei den E-Books habe ich jetzt 78 ungelesene Titel, das sind +/-0, ist nichts hinzugekommen, nichts weggelesen worden. Insgesamt sind wir somit bei 271 ungelesenen Titeln und das sind 8 weniger als im Vormonat. Das war's von mir für diesen Lesemonat. Ich bin sehr gespannt, falls ihr euch Lesevorhaben gesetzt habt, kommt ihr ganz gut schon damit klar? Könnte man nach einem Quartal ja schon mal ein erstes Zwischenfazit ziehen. Wäre ich sehr gespannt? Schreibt mir gerne dazu einen Kommentar auf buicherreich.net. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.